Ihr Lieben, Musik gegen böse Geister, also die bösen Geister in mir, das kann gelingen, auch heute noch. Zum Beispiel, wenn ich im Auto unterwegs bin, da höre ich in der Regel Radio. Oft habe ich das Gefühl, die Musik, die da läuft, das ist wie so ein Einheitsbrei und oft bin ich davon eher genervt, als dass ich gerne zuhöre. Doch es gibt auch die anderen Momente. Manchmal, da erklingt ein Lied, gar kein besonderes, kein spezielles, aber trotzdem packt es mich in dem Moment. Vielleicht wegen der Melodie, vielleicht wegen einer Erinnerung, weil ich etwas mit diesem Lied in Verbindung bringe, oder allein wegen dem Rhythmus. Und dann merke ich, wie die Musik Einfluss auf meine Gemütslage nimmt. Nicht alles, was mich gerade quält, verschwindet dann auf der Stelle und für immer. Aber auf einmal erscheint alles irgendwie in einem anderen Licht und die Stimmung, sie verändert sich. Diese Stimmung, sie trägt für den Moment und sie hilft ein wenig, auch wenn viel Dunkelheit bleibt. Auf einmal kann ich wieder klarer sehen und ich bin ganz erstaunt, welche Wirkung Musik haben kann. Ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher probiert habe, solche Musikmomente festzuhalten. Es gab ja diese kleinen Musikkassetten. Kennen Sie auch alle noch. Und das war wunderbar, denn man konnte Lieder aufnehmen auf diesen Kassetten und man konnte sich das selber zusammenstellen. Damals war das etwas Besonderes. Über die Smartphones und die Handys ist das gar kein Problem mehr. Alter Kaffee. Aber damals, da war das was Besonderes. Und ich habe probiert, mit diesen Kassetten bestimmte Stimmungslagen zusammenzustellen. Also, da gab es einmal die Lieder, die so richtig Stimmung gemacht haben, wo ich dachte, wenn ich die Kassette reinschiebe, dann geht's mir gut, dann werde ich fröhlich. Natürlich gab es auch noch eine Kassette für die nachdenklichen und melancholischen Lieder. Dann auch, ich war ja auch innerlich bewegt, die Lieder, die gesellschaftlich protestiert haben, die gab es auch. Und natürlich, die durften auch nicht fehlen, die Kassette mit den Liebesliedern. Dann immer mit der Frage im Hinterkopf, oh, was wäre wohl, wenn mein heimlicher Schwarm zu genau dieser Zusammenstellung dieser Lieder kommen würde und sagen würde, oh ja, hast du die nur für mich ausgesucht? Diese Kassette habe ich natürlich nie abgegeben, aber das waren so diese Gedanken als Jugendlicher. Musik berührt, hat die Kraft, das auszudrücken, was ich vielleicht noch nicht mal mit Worten sagen kann. Elton John hat einmal gesagt, Musik hat für ihn sogar heilende Kraft. Sie hat die Fähigkeit, Leute für ein paar Stunden aus sich herauszuholen. Dass Musik heilsam sein kann, davon wissen wir genauso etwas, wie schon die biblischen Geschichten und auch die biblische Geschichte der ersten Begegnung zwischen Saul und David. Hören wir hinein in die Geschichte, die tatsächlich wie eine alttestamentliche Musiktherapie daherkommt. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel im 16. Kapitel. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Von Zeit zu Zeit quälte ihn ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Auch der kam vom Herrn. Da sprachen Sauls Leute zu ihm: Du weißt, dass es ein böser Geist ist, durch den Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas zu sagen. Deine Knechte stehen bereit. Wenn du es willst, suchen wir dir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist über dich kommt, gleitet seine Hand über die Saiten. Und gleich wird es dir besser gehen. Saul antwortete seinen Leuten: Also gut, seht euch um nach einem Harfenspieler und bringt ihn zu mir. Da meldete sich einer von den jungen Leuten und sagte: Ich weiß von einem. Er ist der Sohn Isais aus Bethlehem. Der kann Harfe spielen. Er ist mutig, ein guter Soldat, klug und sieht auch noch gut aus. Ja, der Herr ist mit ihm. Saul ließ Isai durch Boten ausrichten: Schick deinen Sohn David zu mir, den, der die Schafe hütet. Daraufhin nahm Isai einige Laibe Brot, einen Krug Wein und ein Ziegenböckchen, und damit schickte er seinen Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen: Lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgabe erfüllt. So oft aber der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Und da konnte Saul befreit aufatmen, und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Das klingt ja hier fast wie im Märchen. Inmitten dieser Geschichte von ganz vielen militärischen Auseinandersetzungen mit den Nachbarvölkern, von politischen und familiären Intrigen und Konflikten, kommt auf einmal diese Geschichte vom Harfenspiel Davids. Der junge Mann wird zu dem geplagten König Saul gerufen, und mit seiner Musik lindert er das Leiden des Königs. Was so schön und so einfach, fast wie im Kindergottesdienst klingt, das ist eine vielschichtige und auch tiefsinnige Geschichte. Eine Glaubensgeschichte, die auch etwas mit mir und meinem Glauben heute zu tun hat. Also zunächst führt uns diese Geschichte in die Frühzeit des Volkes Israel, ungefähr in der Zeit um das Jahr 1000 vor Christus. In dieser Zeit wurden in Israel erstmals Könige gesalbt. Nachdem es vorher nur einen lockeren Zusammenschluss der verschiedenen Stämme gab, gilt Saul als der erste König Israels. Was wir dann von ihm und vom König David lesen können, das ist erst viele Jahrhunderte später erzählt worden. In einer Zeit, in der es dem Volk Israel schlecht ging. Da fragte man sich nach den Anfängen und begann eben die Geschichten von Saul, David und Salomo zu erzählen. Dann in diesem Rückblick ist es so, dass David als der strahlende und erfolgreiche König dargestellt wird, der natürlich den Riesen Goliath besiegt hat und auch die großen Schlachten eines großen Reiches gewonnen hat. Demgegenüber erscheint Saul dann als glücklose Gestalt. Zwar hatte man damals mit ihm ganz große Hoffnungen verbunden, doch gerade in den kriegerischen Auseinandersetzungen konnte er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Und so wird dann erzählt, dass das natürlich auch im Volk eine Rolle gespielt hat. Es wird erzählt, dass die Frauen aus den Städten Israels sangen: Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. David war also immer der Bessere. Tja, so ist das. Wenn politische Führungspersonen gehen, da fragen wir auch im Rückblick, wie ist eigentlich so diese Amtszeit zu bewerten? Bei Angela Merkel wird ja kräftig darüber diskutiert, was war gut und was war schlecht an ihrer Amtszeit. Manche erscheinen in der nachträglichen Bewertung besser wegzukommen als andere. Barack Obama, der war ja gerade kürzlich in Berlin und hat vor 17.000 Menschen gesprochen. Das war ganz interessant. Ein Ticket dafür kostete zwischen 61 und 550 Euro. Also, auch nach seiner Amtszeit scheint er für viele noch so eine Lichtgestalt zu sein. Selbst wenn in seiner Regierungszeit auch nicht alles nur gut war. Ich glaube, für Saul hätte im Nachhinein niemand 550 Euro bezahlt, um ihn zu sehen. Aber seine Geschichte hat ja auch einen ganz anderen tragischen Verlauf genommen. Diese glücklose Regentschaft Sauls und auch dieses schlechte Image von ihm, gerade im Vergleich mit David, Da erstaunt es nicht, dass Saul das auf das Gemüt schlagen musste. Ein böser Geist quälte ihn, so heißt es in der Bibel. Heute würde man vielleicht von einer Depression sprechen. Seine Wutanfälle zu manchen Zeiten könnte man vielleicht auch als manische Phasen bezeichnen. Manisch-depressiv könnte Saul gewesen sein. Wobei man mit solchen psychologischen Ferndiagnosen vorsichtig sein muss. In früheren Zeiten wurde Depression aber nicht als Krankheit erkannt. Man sprach eher von Schwermut oder Melancholie. Bei Saul wird eben von diesem bösen Geist gesprochen. Interessant ist, in der biblischen Erzählung wird nie davon gesprochen, dass Saul wegen seiner Schwermut nicht König sein könnte. Und zum anderen, die Hafenmusik Davids kann Sauls depressive Verstimmung lösen. Haben wir ja eben gehört. So oft der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser. Denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Ich habe mich gefragt, was hat diese ganze Geschichte eigentlich mit Gott zu tun? Ich glaube, mit dieser Frage gewinnen wir auch nochmal einen anderen Blick auf diese Erzählung. Zunächst fällt auf, dass Gott nicht direkt eingreift in die Geschichte der Menschen, sondern eher indirekt wirkt. Er bewirkt etwas in den Menschen und auf diese Weise bewirkt er auch etwas durch die Menschen. Das ist spannend im Blick auf Saul, denn im ersten Buch Mose wird erzählt, wie Gott es bewirkt hat, dass Saul König wird. Doch dann wird Sauls Schwermut bezeichnet als böser Geist von Gott. Und wie beides zusammenpassen kann, das wird in den Geschichten von Saul auch erzählt. Da findet sich nämlich kurz vor der Erzählung vom Hafenspiel ein entscheidender Hinweis. Gott sagt da, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Es reut ihn. Der Gott Israels, an den ja auch wir Christen glauben, ist ein lebendiger Gott. Wir glauben an einen Gott, der uns Menschen Freiheit schenkt, aber eben auch die Freiheit schenkt, Fehler zu machen. Saul konnte scheitern, weil er sich nicht an Gottes Weisungen gehalten hat. Und darüber verfällt er in Schwermut. Der erste König Israels, der will das Gute. Doch der böse Geist der Schwermut gewinnt immer mehr Macht über ihn. Und am Ende, da bleibt ihm nur der Weg in den Tod. Und trotzdem sind diese Erzählungen von Saul keine hoffnungslosen Geschichten. Denn das ist interessant. Gott lässt Saul nicht fallen. Wenn es ihn auch reut, Saul zum König gemacht zu haben, er kann erstmal König bleiben, trotz seiner Fehler und auch trotz seiner Schwermut. Und Gott lässt ihm sogar Hilfe zukommen. Die Musik, die David ihm spielt, lässt ihn befreit aufatmen. Und der böse Geist erweicht von Saul. Für die Menschen, die später dann von diesem unbeliebten Saul gehört haben, muss das schon eine umwerfende Erkenntnis gewesen sein. Unser Gott, er lässt die Menschen nicht fallen. Selbst in den Niederlagen des Lebens bleibt er da und hilft. In der damaligen Zeit war das ein ungeheuerlicher Unterschied zu den Gottesvorstellungen der Nachbarvölker. Die Götter der feindlichen Philister zum Beispiel oder Babylonier, die sind auf der Seite der Starken und der Sieger, ganz selbstverständlich. Doch unser Gott verlässt uns nicht im Leid oder in der Not. Er steht bei uns in der Schwachheit. Der Gott Israels ist eben ein barmherziger Gott, selbst noch im Scheitern. Das scheint dann auch in Worten, wie zum Beispiel im Psalm 68 durch. Da heißt es, gepriesen ist der Herr Tag für Tag. Er trägt unsere Last. Gott ist unsere Hilfe. Gott ist für uns ein Gott, der uns hilft. Er kennt Auswege aus dem Tod. Ich merke, wie ich hier an dieser Geschichte mit meinem Glauben und auch mit meinen schwermütigen Momenten anknüpfen kann. Ja, wir haben einen Gott, der uns auch in schwachen Stunden nicht verlässt. Für uns Christen wird Gott in Jesus sichtbar. Er selbst hat das Leid auf sich genommen, ist am Kreuz gestorben und gerade da entsteht neues Leben. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben diese Worte schon so oft gehört und sie doch noch nicht auf unser Leben bezogen. Wie viele Menschen sind schwermütig, wie es von Saul erzählt wird, und trauen sich nicht davon zu reden? Wie viele bleiben allein mit ihrer Schwachheit und versuchen nach außen immer ganz stark zu wirken, obwohl es im Inneren doch ganz anders aussieht? Wie gehen wir um mit unseren Fehlern und was spielen wir auch manchmal einander vor? Saul wird dann von seinen Knechten angesprochen auf den bösen Geist, der ihn verstörte. Und diese Szene, die finde ich gut und regt mich sehr zum Nachdenken an. Mal zu überlegen, wie kann ich Menschen in meinem Umfeld ansprechen, von denen ich weiß, dass sie schwermütig sind, also dass ich weiß, ihnen geht es nicht gut. Denn zu oft, da bleibe ich eher bei meinen Sorgen hängen. Es geht aber um Empathie, also den Blick für die zu öffnen, die gerade in ihrer Schwermut oder in ihrer Traurigkeit gefangen sind. Und mit ihnen zumindest gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich kann diese Schwermut ja nicht verändern. Ich kann, bin ja kein Arzt, ich bin kein Therapeut, aber ich kann das zumindest sehen, Menschen darauf ansprechen und zu sagen, gibt es vielleicht eine Lösung, die wir gemeinsam finden? Denn ich finde, da kommt ein Lied zum Klingen, ein Lied, das auch Gott von uns hören möchte. Denn Gott zu loben, Lobpreis, das geschieht auch in der Nächstenliebe. Also darin, für andere da zu sein, einen Blick für die anderen zu öffnen. Und dabei dürfen wir auf unseren Gott vertrauen. Auch dann, wenn es uns schwer zumute ist und wir im Moment eher die Klagelieder als die Jubellieder anstimmen. In unserer Schwachheit ist Gott zu erleben. Und ich merke, wie gut es tut, den Schritt zu gehen und sich zu öffnen. Sich Gott zu öffnen und auch anderen Menschen. Unterstützung kann ja ganz unterschiedliche Formen haben, die uns zuteil wird. Eben auch durch andere Menschen kann Gott für jede und jeden von uns Gutes bewirken. Für Saul war die Musik Davids diese Hilfe. Und das kennen wir, Musik kann befreiend wirken, sodass böse Geister weichen. Sie kann aus Einsamkeit und Traurigkeit befreien. Und Musik erweist sich so als eine wunderbare Gabe Gottes. Heute, an Kantate, frage ich nochmal gezielt nach, welche Musik brauche ich gerade in meiner Lebenssituation? Auch im übertragenen Sinne. Also, welche Lebensmelodie ist gerade meine? Welches Lebenslied möchte ich anstimmen? Was suche ich? Brauche ich eher die fröhlichen Töne, Nachdenkliches, Mutmachendes? Brauche ich die weichen Klänge oder vielleicht auch mal härtere Töne? Brauche ich die guten Glaubenslieder? Einen beschwingten, leichten Popsong oder brauche ich die Klassik, die mich trägt? Das Entscheidende ist, Gottes Wirken ist lebendig. In der Musik, in unseren Lebensmelodien. Das heißt eben auch in unserer Schwermut und auch in unserer Leichtigkeit. In der Zuwendung durch andere Menschen, Gott wirkt. Öffnen wir unsere Ohren und Herzen wieder neu für Gott. Und das glaube ich, Gott wird uns bewegen, verändern und heilsam wirken. Amen.